und herzlich willkommen zu Mind Matters, deinem Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und Tipps, die dein Leben leichter machen. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir über etwas, was wahnsinnig viele Menschen betrifft, aber oft viel zu spät erkannt wird: Burnout. Aber keine Sorge, wir bleiben nicht nur bei dem Klassiker. Es gibt da nämlich noch ein ziemlich unterschätztes, aber genauso ungesundes Phänomen: Bore-out. Und dann hätten wir noch den vielleicht am weitesten verbreiteten, aber trotzdem kaum bekannten Begriff Burn-on. Klingt spannend? Dann bleib dran. Vielleicht erkennst du dich hier oder da wieder, aber viel wichtiger: Du bekommst auch ein paar Tipps an die Hand, wie du vermeiden kannst, dass es so weit kommt. Wir alle kennen das Bild vom total überarbeiteten Manager, der irgendwie nichts mehr kann. Aber was ist mit den Menschen, die unterfordert sind? Die Tag ein, Tag aus in einem Job sitzen, der sie eigentlich gar nicht braucht. Heute erzähle ich zwei Geschichten. Eine von Marion, die sich zu Tode langweilt, und eine von Ingo, der sich langsam aber sicher in den Burnout arbeitet. Und am Ende nehmen wir dann noch dieses Begriff auf von Burn-on. Fangen wir mit Marion an. Marion ist 37 Jahre alt und arbeitet in einer Unternehmensberatung und von außen betrachtet eigentlich ein Traumjob. Gutes Gehalt, schönes Büro, Espresso, Flatrate, da ist nur ein Problem dabei: sie hat einfach nichts zu tun. Ihre Aufgabe besteht darin, irgendwelche PowerPoint-Folien zu überarbeiten, so ein paar Excel-Tabellen ein bisschen aufzuhübschen und sich dann durch Meetings zu sitzen, die sie genauso gut verpassen könnte eigentlich. Die ersten Wochen fand sie es sogar gar nicht so schlecht mit so einem Job. Das war überhaupt nicht stressig, das fand sie sehr toll, besonders im Vergleich zu ihrem vorherigen Job. Es war gar kein Druck, aber nach ein paar Monaten merkte sie, es war so langweilig und sie wurde langsam wahnsinnig. Sie hat keine echte Verantwortung, niemanden wartete auf ihre Arbeit und sie hat das Gefühl, sie schleppt sich ins Büro und fragt sich jeden Tag: Warum bin ich eigentlich hier? Und irgendwann fing es dann an, ihr so richtig schlecht zu gehen. Sie wurde antriebslos, ihr Schlaf wurde schlechter, sie fühlte sich wie so eine Hochstaplerin. Aber anstatt Hilfe zu holen, dann hat sie das getan, was ganz viele Menschen in ihrer Situation machen. Sie hat so getan, als wäre sie beschäftigt. Sie hat sich durch E-Mails geklickt, sie schrieb unnötige Nachrichten, sie schaute alle 10 Minuten auf ihre Uhr und trotzdem nach Feierabend war sie irgendwie völlig erschöpft. Von was? Eigentlich von nichts. Gut, und dann haben wir die andere Geschichte, das ist dann der Ingo, vielleicht eher der Klassiker. Ingo ist 45 Jahre alt, der ist Teamleiter in einer IT-Firma. Und sein Leben ist ein einziger Sprint. Meetings, Deadlines, E-Mails, sein Handy klingelt in einen durchgehenden Durchlauf. Und er war mal begeistert von seinem Job, aber ja, so in der letzten Zeit fühlt er sich, ja, es fühlt sich alles so anstrengend an. Der ist permanent müde, selbst im Urlaub hat er so das Gefühl, er kann nicht so richtig abschalten. Nachts liegt er wach, weil ihm noch 100 unerledigte Sachen durch den Kopf gehen. Ein typischer Satz von seiner Frau ist: Ingo, du sollst nicht so hart arbeiten, du sollst Pausen machen. Aber seine Antwort ist dann immer die gleiche: Das ist nur eine Phase, das geht vorbei. Nur eine Phase? Ja, aber diese Phase dauert nun mittlerweile 2 Jahre. Also hier haben wir 2 typischen Beispiele für jeweils Bore-out, das wäre die Marion, und für Burnout, was ist dann der Ingo, was die gleiche Folgen so rein physisch und rein psychisch haben können. Lasst uns erstmal schauen, was die Forschung hier zu den 2 Themen sagt. Früher dachte man, dass Burnout passiert, wenn jemand zu viele Aufgaben und zu viel Verantwortung hat. Punkt. Das sogenannte Job Demand Model von Karasek war lange das Standardmodell schlechthin. Hier sieht man hohe Arbeitsanforderungen, also Job Demands, plus wenig Kontrolle, Job Control gleich Burnout. Also, wer ständig gefordert ist, aber keinen Spielraum hat, seine Arbeit zu gestalten, landet dann irgendwann im Burnout. Das erklärt, warum viele Managers, Ärzte oder Lehrer betroffen sind. Sie haben hohe Verantwortung, aber oft wenig Einfluss auf die äußeren Umstände. Aber das Modell, wissen wir mittlerweile, greift zu kurz. Denn wenn Burnout einfach nur die Folge von hoher Arbeitsbelastung wäre, dann müssten ja alle Menschen in fordernden Berufen früher oder später ausbrennen. Und das ist ja eben nicht der Fall. Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Effort-Reward-Imbalance-Model von Sigrist. Das besagt, dass Burnout nicht nur von Stress entsteht, sondern wenn wir das Gefühl haben, dass unser Einsatz nicht wertgeschätzt wird. Und hier findest du dich vielleicht auch wieder. Ich sehe das auf jeden Fall als ein Dauerthema in den Unternehmen, wo ich bin, dass ganz viele Mitarbeitenden fühlen sich nicht wertgeschätzt. Das heißt, viel Einsatz plus wenig Anerkennung gleich hohes Burnout-Risiko und hoher Einsatz plus hohe Wertschätzung ist ein gesundes Engagement oder fördert sogar die Motivation. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen können wirklich extrem viel arbeiten, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeit einen Sinn hat und sie dafür Anerkennung bekommt. Dann halten sie das viel länger durch und das auch kombiniert mit einem höheren Spielraum und dass es passend ist zu den Anforderungen. Ja, das erklärt auch, warum einige Leute jahrelang hart arbeiten und trotzdem glücklich sind, während andere schon nach kurzer Zeit völlig ausgebrannt sind. Stell dir zwei Krankenschwestern vor. Beide haben lange Schichten, arbeiten unter hohem Druck. Die eine spürt, ich helfe Menschen, meine Arbeit ist wichtig, mein Team unterstützt mich und die bleibt motiviert. Die andere fühlt, ich bin hier nur eine Nummer. Niemand sieht meine Leistung. Egal, wie sehr ich mich reinhänge, es ändert nichts. Ich kann keine Entscheidungen treffen und ich bin absolut fremdgesteuert, also keine Autonomie. Ihr Stress wird toxisch und sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit ausbrennen. Burnout ist also nicht einfach nur zu viel Arbeit. Es ist zu viel Arbeit unter Bedingungen, die als unfair, sinnlos und ja fremdgesteuert mit keinem Spielraum empfunden werden. Ein weiteres großes Missverständnis ist, dass Burnout passiert nur durch den Job. Lange hat man gedacht, dass Burnout war eine reine Berufskrankheit. Man hat es nur als eine Berufskrankheit gesehen, aber heute wissen wir, man kann auch in anderen Lebensbereichen ausbrennen. Es gibt zum Beispiel Eltern-Burnout. Mütter und Väter, die sich völlig für ihre Kinder aufreiben und irgendwann nicht mehr können, weil die Wertschätzung nicht da ist, weil die Pausen nicht da sind. Vielleicht sind die Ansprüche so hoch, die Gründe sind viel, aber hier ist es nicht aus dem Berufskontext, sondern im privaten Kontext. Da reden wir von einem Eltern-Burnout. Es gibt auch die Pflege-Burnout. Menschen, die jahrelang Angehörige pflegen und dabei selbst auf die Strecke bleiben, können auch in Burnout gelangen. Und hier sehen wir, die zwei werden ja sehr oft kombiniert. Genau in dem Alter, ich sag mal Mitte 30, um die 40, wo die Kinder klein sind, wo die Verantwortung als Elternteil hoch sind, das ist ja leider auch oft die Zeit, wo die Eltern auf einmal pflegebedürftig werden. Und dann hat man diese doppelte Belastung, was dann auch zu Burnout führen kann. Und dann gibt es ein drittes, wir reden von soziales Burnout. Und das ist da, wo man sich so ausopfert, zum Beispiel ehrenamtlich. Man setzt sich so sehr für eine Sache ein, aber irgendwann fühlt man sich ja völlig leer. Man hat alles dargegeben. Das heißt, Burnout ist nicht nur ein Problem der Arbeitswelt, sondern ein Problem von ja, chronischer Überlastung. Ohne irgendeine ja, ausreichend positive Rückkopplung, Pausen, ohne dass die eigenen Batterien wieder voll werden. Mit anderen Worten, die Forschung zeigt uns heute ein etwas differenzierteres Bild von Burnout. Erstens geht es nicht nur um die Menge der Arbeit, sondern um das Ungleichgewicht zwischen Einsatz und Anerkennung. Zweitens, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen langen Arbeitszeiten und Burnout, sondern zwischen Frustration, Ohnmacht, Fremdbestimmung oder fehlenden Autonomie und fehlendem Sinn. Und drittens, Burnout betrifft nicht nur Berufstätige, sondern kann in jedem Lebensbereich entstehen. Okay, jetzt wo wir wissen, dass Burnout also nicht einfach zu viel Arbeit ist, sondern ein schleichender und auch ein komplexer Prozess, dann schauen wir uns mal genauer an, wie es dazu kommt. Du kannst es dir so vorstellen wie ein Auto. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn und plötzlich leuchtet eine Warnlampe auf. Vielleicht der Ölstand oder die Bremsen oder der Motor, irgendetwas. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hältst an, checkst das Problem und sorgst dafür, dass es behoben wird. Oder du ignorierst die Lampe oder machst einfach die Musik lauter, damit du das Piepen nicht mehr hörst. Und genauso läuft es auch beim Burnout. Die ersten Warnsignale sind da und deutlich. Das sind Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Gereiztheit. Aber sehr oft überhört man sie. Man macht einfach weiter und weiter, bis der Körper irgendwann sagt, stopp, ich fahre jetzt nicht mehr weiter. Der Psychologe Herbert Freudenberger hat das Burnout-Syndrom in 12 Phasen unterteilt. Also diese 12 Warnsignale, die schleichend kommen, aufeinander aufbauend. Um das greifbar zu machen, nehme ich euch mit in die Geschichte von Ingo, unserer IT-Teamleiter, der eben in den Burnout gekommen ist. Und vielleicht findest du dich auch selbst wieder in einer von den Phasen und erstmal nicht erschrecken, weil das ist das Beste, was du machen kannst, ist die Sensibilisierung dafür, damit du eben die Warnsignale hörst und nicht einfach weiterfährst, bis das Auto von sich alleine nicht mehr weiterfährt. Legen wir mal los mit den Phasen. Phase 1 nennt man der Zwang, sich zu beweisen. Es fängt meistens harmlos an. Ingo ist hochmotiviert, er hat eine neue Position als Teamleiter bekommen, endlich die Anerkennung, dass er sich so immer gewünscht hat. Also, er gibt alles, er kommt früher, bleibt länger, beantwortet E-Mails, selbst am Wochenende. Er will beweisen, dass er der Richtige für den Job ist. Er sagt sich, wenn ich mich jetzt richtig reinhänge, wird es sich später auszahlen. Und das ist genau da, wo es anfängt. Es fängt an mit diesem Zwang, sich zu beweisen. Und vielleicht denkst du, hey, warte mal, ist das jetzt schlecht, dass ich jetzt einen guten Job machen möchte? Selbstverständlich nicht. Und es wird ja auch gerne sehr honoriert, wenn man zu den extra Meilen geht. Hier geht es darum zu sagen, wann ist es zu viel und aufpassen, dass es dann nicht in die weitere Phasen geht. Zweite Phase nennen wir eine verstärkter Einsatz. Die ersten Wochen und Monate läuft es super für Ingo. Ingo merkt, dass er durch seine harte Arbeit auch Anerkennung bekommt. Der Chef lobt ihn, das Team findet ihn ganz, ganz toll. Doch langsam wird es zu so einem Selbstläufer und er kann nicht mehr abschalten. Er checkt E-Mails direkt nach dem Aufstehen. Auch noch spät abends in Meetings sprudelt er nur so vor Ideen und nimmt sich gleich noch mehr Aufgaben auf die To-Do-Liste. Und seine Frau fragt vielleicht häufiger, können wir heute Abend mal früh ins Bett gehen? Aber er wird dazu sagen, ja klar, Schatz, nur noch schnell diese E-Mail beantworten. Das ist die zweite Phase. Und da ist da, wo dieser hochmotivierte Einsatz, den verstärkten Einsatz gezeigt wird, wo es dann langsam zu viel wird. Manchmal sage ich so ein bisschen provokant, faule Menschen kriegen kein Burnout. Und da ist auch was dran. Weil das ist die Menschen, die eben sehr motiviert sind, die sehr gern zeigen möchten, was sie können. Und in dieser Phase ist es auch schwer zu erkennen für den Betroffenen, weil es ist mit sehr viel Dopamin verbunden, mit Motivation, mit diesem Antrieb, dass man möchte ja gerne und man fühlt sich auch gut dabei. Nichtsdestotrotz soll man schon gucken, wie sieht's dann aus von außen oder auch hören, wenn die Warnsignale kommen, vielleicht von der Partner, vielleicht von den Kindern, vielleicht von einer guten Freund oder Freundin. Die dritte Phase Da reden wir von so einer Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Das kann die Grundbedürfnisse sein, dass man die Mittagspause überspringen, dass man nicht das isst, was man eigentlich essen soll, oder dass man nicht genug schläft, weil man muss ja früh aufstehen und spät ins Bett gehen, damit man all das schafft, was man sich vorgenommen haben. Und in unserem Fall von Ingo, da sah es so aus, dass auf einmal hat er keine Zeit mehr für Sport. Gesunde Ernährung auch nicht, weil das war schneller, irgendetwas auf dem Weg zu kaufen. Erholung auch nicht. Früher ist Ingo sehr gern joggen gegangen und jetzt sagt es sich, ich mache das auch wieder. Also wenn diese stressige Phase vorbei ist, dann werde ich auf jeden Fall wieder joggen gehen. Aber jetzt habe ich keine Zeit dafür. Ingos Mittagessen, naja, da gibt es zwischen zwei Meetings vielleicht etwas ganz schnell am Schreibtisch, am Rechner. Und statt sich mit Freunden mittags zu treffen, sagt er sehr oft, nee, weißt du was, ich habe so viel zu tun, ich rufe dich nachher an. Er schläft auch weniger und das Schlimme hierbei ist, er merkt es nicht mal. Er ist so voll von Adrenalin und von Dopamin und so getrieben von der Arbeit und von seiner To-Do-Liste und von seinem Zwang, sich zu beweisen, dass es hier auch meistens gar nicht erkannt wird von den Betroffenen. Dann kommt Phase 4. Da reden wir von einer Verdrängung von Problemen. Hier kommen so kleine Warnsignale erst. Da kommt zum Beispiel Kopfschmerzen und Verspannungen und Magenschmerzen. In Ingos Fall spürt er, hat öfter mal Herzrasen, er liegt abends wach, morgens ist er öfter erschöpft. Vielleicht macht seine Frau sich mehr Gedanken, aber er tut als ab und sagt, nee, Schatz, mach dir keine Sorgen, das ist wirklich nur eine stressige Phase und es geht wieder weg, ich habe alles im Griff. Er fängt an, sich mit Kaffee und Zucker über den Tag zu retten, um von einem Termin zum nächsten, vielleicht auch ein paar Red Bull dazu. Und das größte Problem, er denkt gar nicht drüber nach, dass es vielleicht ein Problem sein könnte. Weil er findet diese Schnelllösungen, mehr Kaffee, schnelle Lösungen, um dann noch mehr so sein Programm da zu schaffen. Das kann dann, wenn man hier nicht, sag ich mal, zur Seite fährt und guck mal, was die Warnsignale da mir sagen möchte oder das Problem behebt, dann geht es weiter und dann geht es in der fünften Phase reden wir von so einer Umdeutung von Werten. Wir Menschen haben ein Bedürfnis, dass unserer, so wie wir uns verhalten, ist übereinstimmend mit unserer Werte. Dass das, was wir für wichtig halten, das, was wir als richtig für richtig halten, so sollen wir am liebsten auch leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich dadurch motiviert, mein Leben zu verändern, damit es wieder passt zu meinen Werte- und Moralvorstellungen oder zu meinen Grundeinstellung, oder ich rede mich ein, dass mein Leben dazu passt. Und das ist das, was hier passiert in Ingos Fall, so eine Umdeutung von Werten. Früher hat Ingo gerne am Wochenende ausgeschlafen. Er hat auch sehr oft mit seinen Kindern gespielt. Er hatte Hobbys und jetzt, all das verliert Bedeutung. Er hält Kollegen für faul, wenn die pünktlich Feierabend macht. Also er sieht es nicht mehr als etwas Positives, sagt, ach, wenn ich das so früh mache, das ist ja nicht meine Werte, weil meine Werte ist eben Verlässlichkeit, meine Versprechen einzuhalten, meine Arbeit gut zu machen. Freunden, die sich über ihre langweilige 35-Stunden-Woche freuen, das kann er überhaupt nicht mehr ernst nehmen, weil das passt ja nicht zu seinem Leben. Ich hatte mal einen Führungskraft in einem Coaching. Er hatte so eine 60-70 Stunden Arbeitswoche und dann haben wir über seine Werte geredet und dann sagte er, also Familie, das ist einer meiner wichtigsten Werte. Und dann fragte ich natürlich, sag mal, wie passt das zusammen? 60 Stunden arbeiten und Familie ist deine höchste Wert, wie soll ich das verstehen? Und dann sagte er, so ein Klassiker, aber hör mal, Lotte, ich mache es doch für die Familie. Also so eine Umdeutung von den Werten. Ich hatte auch eine Vertriebsleiterin, mehr oder weniger dasselbe Programm, 70 Stunden, also 10 Stunden jeden Tag, wirklich jeden Tag in der Woche. Und dann haben wir auch über ihre Werte geredet und sie meinte, also Abenteuer und Spaß, das macht mir so richtig, das ist das Allerwichtigste. Und das war dann auch ihre Erklärung für ihre 70-Stunden-Woche, dass sie sagt, ja, was macht dir alles Spaß? Und da war ihre Welt dann wieder stimmig. Und das ist so eine typische Erklärung oder typische Ausrede, um bloß nicht zur Seite zu fahren mit dem Auto und gucken, was da los ist. So, die sechste Phase, da reden wir von einer Verleugnung der aufkommenden Probleme. In Ingos Fall, da kommen langsam so wirklich ernsthafte Signale des Körpers. Er spürt eine dauerhafte Erschöpfung. Er ist extrem gereizt in seiner Stimmung. Und er hat so das Gefühl, oft so on edge zu sein. Also dieses so, er muss sich zusammenhalten. Aber anstatt innezuhalten, dann macht Ingo, der Klassiker, genau das Gegenteil. Er wird zynischer. Er nimmt keine Kritik mehr an. Er fühlt sich absolut missverstanden. Keiner versteht, wofür ich das hier mache. Warum können die nicht verstehen? Es ist nur eine Phase. Ich habe das doch alles im Griff. Und wenn sein Team ihn bittet, Aufgaben zu verteilen, statt alles selbst zu machen, dann denkt er, ach, dann mach es doch lieber gleich richtig. Also wenn ihr das eh nicht machen könnt, dann kann ich es doch machen. Und er fängt wahrscheinlich auch langsam an, Feinde zu sehen, da wo keiner sind. Hier kommen eine Menge von das, was wir nennen negative Bewältigungsstrategien. Da reden wir von Verleugnung, Prozessierung können es auch sein, dass seinen eigenen Stress prozessiert er auf andere. Also ich bin nicht gestresst, das sind alle anderen. Die haben das nicht im Griff. Die gelangen bald im Burnout. Oder Vermeidung. Ich gucke das nicht an, ich renne einfach nur schneller. Wenn man immer noch da nicht die Ernsthaftigkeit sieht, dann geht es weiter in die siebte Phase. Und hier reden wir von einem Rückzug. Oft so ein sozialer Rückzug. Es wird alles zu anstrengend. Und in Ingos Fall, er fängt an, Treffen mit Freunden abzusagen. Er hat keine Zeit dafür. Er redet mit seiner Frau fast nur noch über die Arbeit. Seine Kinder fragt er nicht mehr, wie der Tag war. Er hat einfach keinen Kopf dafür. Und das Traurige hier, er merkt es nicht mal. Irgendwie gibt es oft so eine Stimme im Hinterkopf, der sagt, ah, diese Feierabendbier wäre vielleicht doch ganz nett mit den Kollegen oder zur Nachbarn gehen zum Grillen hier Freitagabend. Aber sein ganzer Körper ist so müde, dass er denkt, ich habe gar keine Energie dafür. Lasst mich doch alle in Ruhe, damit ich mich entspannen kann. Dann geht es weiter in die achte Phase. Hier reden wir von einer Verhaltensveränderung, was spätestens hier sehr deutlich wird, auch für die Umgebung. Hier fängt es an, wirklich kritisch zu werden. Ingo wird launisch, er wird noch mehr gereizt, er reagiert sehr unkontrolliert oder nicht reguliert. Er wird vielleicht auch ungeduldig. Er ist auf jeden Fall, dass sein Verhalten sich sehr stark verändert. Und hier, es gibt keine Liste, wo man sagen kann, und das Verhalten sieht genau so und so aus. Es ist immer ein Vergleich, zu wo man herkam. So, wenn sehr introvertierte Menschen auf einmal sehr laut wird, sehr launisch, sehr unkontrolliert, sage ich mal, das ist dann eine Verhaltensveränderung. Aber es kann ja auch umgekehrt, dass sehr sonst extrovertierte und fröhliche Menschen werden eher in sich gekehrt oder sehr zynisch oder das Gegenteil. Wenn da immer noch nicht gehandelt wird, dann geht es in die neunte Phase und das nennen wir eine Depersonalisierung. Hier fühlt man sich irgendwie entfremdet und das ist leider häufig hier oder hier, wo Menschen spätestens Hilfe suchen. Und dann kommen die dann zu mir oder zu einem Coach oder irgendjemand, wo die Hilfe suchen und beschreiben die Situation so hier. Es ist jetzt zu weit gegangen, aber ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Ich fühle mich jetzt in einem Hamsterrad und ich sehe ganz klar, wie ich einfach da weiterrenne, aber ich kann nicht aufhören. Ich krieg's nicht mehr hin. Man funktioniert einfach wie so ein Roboter. Man hat keine Freude mehr, keine Begeisterung. Der Job, den man vielleicht früher geliebt hat und damit Adrenalin und Motivation gefüllt hat, ist nur eine unendliche To-Do-Liste mittlerweile. Und ja, wie gesagt, das ist da, wo die meisten erst Hilfe suchen. Wenn das immer noch nicht passiert, dann ist es so in der 10. Phase, dass eine innere Leere kommt. Und du kannst dir so vorstellen, dass bisher war es eine lange Reihe von Warnsignale des Autos. Kleine Piepen, große Warnsignale, alles rattert und versucht darauf aufmerksam zu machen im Auto, dass es geht nicht weiter. Und wenn ich jetzt nicht anhalte, irgendwann wird die Handbremse gezogen und das Auto fährt einfach nicht weiter. Und das ist diese 10. Phase, innere Leere. Ingo hat jetzt das Gefühl, dass alles nur noch anstrengend ist. Er kann sich überhaupt nicht mehr über etwas freuen, nicht über Erfolge, nicht über seine Familie. Er fühlt auf einmal nichts mehr. Das ist auch oft da, wo Menschen sagen, im Nachhinein, da gab diesen Tag, wo ich einfach nicht mehr aus dem Bett kam. Ich konnte mich überhaupt nicht zusammenreißen. Ich kam einfach nicht mehr raus. Und das kann sich dann in die 11. Phase entwickeln. Hier reden wir von einer Depression. Das ist hier, wo es natürlich sehr ernst wird. Ingo hat jetzt das Gefühl, dass er nichts mehr wert ist. Er hat Versagensängste, grübelt ständig, ist gereizt oder niedergeschlagen. Und das ist hier, wo wir von einer Depression reden. Und das kann sich dann in die völlige Erschöpfung, das wäre die letzte Phase, 12. Phase, wo wirklich überhaupt nicht mehr geht. Ingo wacht eines Morgens auf, er kann überhaupt nicht mehr, kann sich für nichts motivieren, er fühlt sich wie ein Zombie. Vielleicht denkt er selbst oder sein Liebsten sagt, hey, jetzt musst du zum Arzt. Und aus meiner Sicht hätte er viel früher gehen sollen, wenn nicht zum Arzt, zu einem Freund, zu dem Vorgesetzten, zu einem Coach, irgendjemanden, wo man sagt, hey, ich brauche Hilfe. Und das ist eben hier, wo wir von Burnout reden. So, warum merkt man es oft zu spät? Weil ja erstens ist es ja wie beschrieben ein schleichender Prozess. Und die ersten Phasen fühlen sich wirklich ganz normal an und werden auch so in den meisten beruflichen Kontexten so gesehen. Es ist normal, dass man abends auch kurz die E-Mails tickt. Es ist normal, dass man 100% gibt. Und das wird natürlich beschleunigt mit unserer heutigen Arbeitswelt. VUCA nennen wir das auch, dieses New Work, wo wir ständig erreichbar sind. Und was noch dazu kommt, ist auch die Persönlichkeit der Betroffenen. Das sind ja, wie gesagt, selten faulen Menschen, die von Burnout betroffen sind. Das sind sehr oft Menschen, die sehr perfektionistisch sind, die sehr hohe Ansprüche haben an sich selbst. Und da liegt es auch so im Hinterkopf, dass wenn ich sage, ich kann nicht mehr, das wäre ja aufgeben, das wäre ein Versagen. Und um das zu vermeiden, arbeitet man weiter und weiter und weiter und eben mit den Scheuklappen, dass man sagt, nee, ich habe gar kein Problem. Nee, mein Kopf tut nicht weh. Nee, das ist nur eine Phase. Doch je weiter man rutscht in diesen Phasen, desto weniger sieht man, wie tief man eigentlich schon drinsteckt. Und genau deswegen ist es so wichtig, diese frühzeitig zu erkennen und die Warnsignale da zu sehen. Weil in die ersten paar Phasen ist es, ich sag mal, relativ einfach auch zurückzurudern. Jetzt kriege ich nicht genug Schlaf. Jetzt meldet sich mein Kopf und so weiter. Und hier kommt zum Beispiel Achtsamkeit ins Spiel. Viele denken, Achtsamkeit bedeutet, dass man den ganzen Tag meditiert oder total entspannt ist oder gedankenlos, so happy-go-lucky, immer glücklich durchs Leben läuft. Und so ist es natürlich nicht. Ich bin ja Achtsamkeitstrainerin und weiß auch, nicht nur aus der eigenen Erfahrung, aber auch durch ganz viel Forschung in dem Bereich, dass Achtsamkeit extrem hilfreich ist für die Burnout-Prävention. Es geht um dieses, sich selbst wahrzunehmen, frühzeitig. Wie geht's mir gerade? Habe ich genug geschlafen? Fühle ich mich gereizt? Habe ich das Gefühl, dass ich nur noch funktioniere? Und wenn man so regelmäßig innehält und bewusst auf sich hört, ja, dann erkennt man auch die ersten Warnsignale rechtzeitig, bevor das Auto komplett stehen bleibt. Eine einfache Methode ist so ein 3-Schritten-Check. Erstmal stellt man sich auf den Körper ein. Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Bin ich angespannt? Bin ich müde? Bin ich erschöpft? Da sagen die Schultern, wie fühlt man Beine an? Als würde ich wie so ein X-Ray, so wie im Flughafen, wenn man da durchgeht, durch den Scanner, durch Security und man gescannt wird. Das macht man selbst für den Körper. Als erstes. Als zweites kann man genau das Gleiche machen mit den Emotionen. Welche Gefühle nehme ich gerade wahr? Freude, Stress, Wut und schließlich, welche Gedanken? Sind meine Gedanken entspannt? Wie drehen die sich im Kreis? Wo bin ich gedanklich? Und das sind die 3 Werkzeuge, Körper, Emotionen, Gedanken, die einerseits uns ganz klar erzählen, wo wir uns befinden in diesen 12 Phasen und wo Achtsamkeit extrem viel zu bieten hat, weil wenn wir lernen, die 3 Ebenen bewusst wahrzunehmen, ohne das direkt dagegen zu steuern, aber bewusst wahrzunehmen, dann haben wir den Kern von Achtsamkeit verstanden. Zurück zu Ingo. Dann kommt der Tag. Ingo geht zum Arzt und er erwartet, dass der Arzt sagt, ja Ingo, du hast Burnout. Aber stattdessen kommt die Diagnose Depression. Warum denn das? Weil Burnout keine offizielle medizinische Diagnose ist. Burnout ist ein Erschöpfungszustand, nennen wir das. Aber wenn es richtig tief geht, wird es zu einer Depression. Denn die Symptome, die überschneiden sich wirklich sehr. Es ist eine Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Hoffnungslosigkeit, emotionale Erschöpfung, volles Programm. Und deshalb steht in den meisten Arztberichten nicht Burnout, sondern depressive Episode oder Erschöpfungsdepression. Nun, dass du das auch mal gehört hast, wenn du dich wunderst, warum diese Differenzierung. So, jetzt wissen wir, wie Burnout entsteht. Aber was passiert, wenn das Problem nicht zu viel Stress ist, sondern zu wenig? Wie gesagt, die meisten Menschen haben schon mal von Burnout gehört, aber Bore-out, das ist weniger bekannt und trotzdem genauso belastend. Denn während Burnout uns durch Überlastung in die Knie zwingt, ist Burnout das genaue Gegenteil. Dauerhafte Unterforderung, Sinnlosigkeit, Leere und das Schlimmste daran, es fühlt sich an wie ein schleichendes Verschwinden, könnte man sagen. Ein Burnout endet oft mit einem Knall, ein totaler Erschöpfungszustand, der nicht mehr zu übersehen ist, wo dagegen Bore-out ist eher so ein schleichende Erosion, könnte man sagen. Man fühlt sich immer weniger gebraucht, immer weniger relevant, bis man sich irgendwann selbst kaum noch spürt. Marion war ja unser Beispiel für Bore-out und sie kam ja eines Tages zur Arbeit und dachte, was mache ich überhaupt hier? Und am Anfang ist das vielleicht ziemlich angenehm. Also wer beschwert sich schon darüber, nicht überlastet zu sein, bitteschön? Marion erinnert sich an die Zeit, als sie noch in ihrem alten Job gearbeitet hat, ständig unter Strom stand und jeden Tag erschöpft ins Bett gefallen ist. Und jetzt endlich hat sie mal Luft zum Atmen, endlich mal Zeit. In der ersten Phase können wir sagen, das ist doch ein Luxusproblem. Und erst genießt man es vielleicht auch. Das ist ziemlich angenehm, nicht so viel zu tun. Also wer beschwert sich bitte schön über nicht so viel Arbeit? Aber irgendwann wird es dann auch zu viel. Und die Zeit beginnt sich zu ziehen, dass man dann auch, es wird alles so ein bisschen sinnlos. In der zweiten Phase kommt so eine schleichende Leere. Nach ein paar Wochen wird Marion langsam unruhig und diese Ruhe ist nicht mehr angenehm. Das fühlt sich an wie so eine Warteschleife. Das kennst du auch. Man sitzt da in der Warteschleife und denkt, am Anfang bleibt ein bisschen der Hoffnung, aber puh, das dauert und komme ich überhaupt dran? Und Marion fragt sich jetzt auch hier schon in der zweiten Phase, was mache ich eigentlich hier? In der dritten Phase, da kommt diese, versucht sie selbst zu täuschen. Und da haben wir das, genau das Gleiche, was wir auch bei Ingo gesehen hat. Wir versucht die Welt, wie die ist, mit den Werten stimmig zu machen. Marion fängt an, sie selbst so ein bisschen zu belügen. Sie sagt, ich habe doch viel zu tun und ich bin ja in Meetings eingebunden und meine Arbeit ist doch wichtig, aber sie spürt irgendwann, dass das wirklich nicht stimmt. Sie merkt auch hier, dass sie ständig müde ist, obwohl sie genug schläft. Sie hat Kopfschmerzen, weil sie den ganzen Tag auf dem Bildschirm starrt. Und sie reagiert auch gereizt, wenn der Partner fragt, wie der Tag war, weil sie sich nicht traut zuzugeben, dass sie eigentlich nichts getan hat. In der vierten Phase kommt dann so ein Gefühl von Wertlosigkeit, könnte man sagen. Weil Marion merkt ganz klar, dass ihre Existenz im Unternehmen eigentlich keinen Unterschied macht. Es gibt keine echten Herausforderungen, keine spannenden Projekte. Ihr Chef gibt ihr Aufgaben, die er selbst nicht machen will, aber es ist wirklich nichts von Bedeutung. Sie geht auch zu diesen Meetings, um nur mal da zu sitzen, aber es macht keinen Unterschied, ob sie da ist oder nicht. Und sie hat das Gefühl, was sehr häufig ist bei Burnout, das Gefühl von gar keinen Wert zu haben. In der fünften Phase kommen dann die psychosomatischen Beschwerden auf. Und ihr Körper fängt dann langsam an, sich zu melden. Sie ist eben ständig müde, obwohl sie kaum was getan hat. Sie spürt Verspannung, sie fühlt die Kopfschmerzen, sie kann schlecht schlafen, auch weil ihr Kopf sich immer wieder fragt, was mache ich eigentlich hier? Sie fühlt sich wie ein Hochstapler. Sie tut so, als wäre sie beschäftigt, aber das kostet sie mehr Kraft als die tatsächliche Arbeit. In der sechsten Phase reden wir von so einer inneren Kündigung. Marion hat längst resigniert. Sie geht nur noch hin, weil sie muss oder das Gefühl hat, sie muss, nicht weil sie noch an ihren Job glaubt. Sie verbringt ihr Tage damit, die Zeit totzuschlagen und sie wartet eigentlich nur auf den Feierabend. Sie sehnt sich nach dem Wochenende, nach Urlauben, weil sie dann wenigstens nicht so tun muss, als wäre sie beschäftigt. Und Marion spricht nicht darüber, weil wer nimmt das wirklich ernst, wenn ich sage, boah, es geht mir so schlecht, weil ich habe nichts zu tun, weil ich so einen entspannten Job habe. Und das ist eben das Problem. Das ist eben das Problem, warum Burnout nicht ernst genommen wird. Weil wer traut sich, das zu sagen? Ich bin völlig erschöpft, aber nicht, weil ich zu viel arbeite, sondern weil ich nichts mache. Und viele schämen sich, weil es so paradoxal klingt. Aber die Forschung zeigt, dass Burnout führt zu den gleichen psychischen und körperlichen Folgen wie Burnout. Weil unser Gehirn braucht Herausforderungen. Es will Probleme lösen, es will wachsen, es will etwas bewirken. Und wenn wir das nicht macht, dann verlieren wir an Energie. Burnout ist leider so ein Teufelskreis. Man wird müde und lustlos, man zieht sich zurück, man fühlt sich noch wertloser und sinnloser. Und der erste Schritt ist in beiden Fällen, sei es Burnout oder sei es Burnout, sich einzugestehen, dass es ein echtes Problem ist. Und im Fall von Burnout, dann geht es vielleicht darum, mehr Eigeninitiative zu wagen. Kann ich mir neue Aufgaben suchen? Kann ich mein Arbeitsfeld erweitern? Weiß mein Chef überhaupt, dass ich unterfordert bin? Eine Möglichkeit ist ja auch, die eigene Perspektive zu ändern. Was ist der größere Sinn hinter meiner Arbeit? Was trägt es auch zum Ganzen dabei? Kann ich da vielleicht die Sinnhaftigkeit finden? Und wenn alles nicht hilft, dann ist ein Jobwechsel vielleicht die richtige Lösung. Wenn man langfristig keinen Sinn sieht, kann es sein, dass man wirklich am falschen Ort ist. Gut, halten wir also fest, dass Burnout kommt von zu viel Stress und Burnout kommt durch zu wenig Sinnhaftigkeit. Und beides machen krank. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich selbst zuzuhören, auf sich selbst zu hören, vielleicht ein bisschen mehr Achtsamkeit in den Umgang mit sich selbst einzubringen, weil das Leben ist nun mal ein bisschen zu kurz, um sich jeden Tag fehl am Platz zu fühlen. Doch es gibt noch eine dritte Variante, die vielleicht noch häufiger ist als Burnout und Bore-out und die besonders tückisch ist. Das ist Burn-on. Burn-on bedeutet, dass man eigentlich schon völlig erschöpft ist, aber trotzdem weitermacht. Man brennt aus, aber man fällt nicht um. Man funktioniert weiter, arbeitet weiter, sagt weiter Ja, übernimmt weiter Verantwortung und merkt oft gar nicht, dass man schon längst die Grenze überschritten hat. Und das Perfide daran, Menschen mit Burn-on sind oft diejenigen, die als besonders belastbar gelten, als besonders erfolgreich, als besonders Power-Menschen, weil die alles schaffen, weil die alles können, weil die scheinbar wirklich alles einfach meistern können. Aber meistens kommt irgendwann der Punkt, wo die Rechnung fällig wird. So. Wenn du dich jetzt da irgendwo wiedergefunden hast, vielleicht in den 12 Phasen von Burnout oder in den 6 Phasen auf dem Weg zu Bore-out oder in diese Beschreibung von Burn-on, also weitermachen, weiterbrennen, immer auf Antrieb, dann gilt es für allen, dass das Beste, was du machen kannst, ist, dich in den Spiegel zu schauen und ehrlich fragen, wie geht's mir gerade? Was versucht mir mein Körper zu sagen? Welche Signale sind da? Was versuchen meine Gefühle mir zu sagen? Weil die Gefühle sind Botschafter unserer Bedürfnisse. Grob gesagt, ein angenehmes Gefühl zeigt mir lediglich, dass ein Bedürfnis erfüllt ist. Und ein unangenehmes Gefühl zeigt, dass irgendein Bedürfnis ist nicht erfüllt und braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Und welche Gedanken habe ich? Was sagen meine Gedanken mir? Und wie tragen die zum Beispiel auch zu meinem Zustand auch bei? Und hier kommt eben Achtsamkeit ins Spiel. Mit Achtsamkeit können wir ganz, ganz viel erreichen. Dann können wir die Signale frühzeitig wahrnehmen. Und wenn dich das interessiert, was das geht, was ist Achtsamkeit überhaupt und was ist es definitiv nicht, dann ist nächste Woche das Thema Achtsamkeit dran. Und ich hoffe, du bist dabei und dass du heute auch an so ein paar Erkenntnisse mit rausnehmen können. Und denk dran, Mind Matters.
Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.